Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Aufnahme des European Digital Innovation Hub Saarland. Mein Name ist Caroline Meyer-Klein. Ich bin Projektleiterin und Leiterin des Bereichs Innovation Ecosystem im EDIH Saarland aus dem Eastside Fab in Saarbrücken. Und ich freue mich heute, mit zwei wunderbaren Gästen diskutieren zu dürfen. Einmal Nadine Schön, Mitglied des Deutschen Bundestages, stellvertretende Vorsitzende der CDU- und CSU-Bundestagsfraktion, Mitglied im Ausschuss für Digitales und des Netzwerkes She Transforms IT.
Hallo, freue mich, hier zu sein.
Und der zweite Gast ist Sebastian Klein. Er ist Verwaltungsexperte im Innenministerium des Saarlandes als IT- und Portfolio-Manager dort tätig und auch Transformationsexperte in der Klein Public Advisory GmbH. Herzlich willkommen, Sebastian.
Hi, danke für die Einladung.
Zunächst möchte ich euch ganz gerne eine Warm-up-Frage stellen, um ins Thema ein bisschen reinzukommen. Wir wollen uns heute über das über den Bereich GovTech, also Technologietransfer in die Verwaltung, unterhalten. Welches digitale KI-Tool benutzt ihr denn in eurem beruflichen Leben, das ihr euch nicht mehr wegdenken könnt? Und warum benutzt ihr es?
Ich benutze sehr gerne Trello. Das ist eigentlich unentbehrlich, um die Arbeit zu organisieren, also so ein bisschen Projektmanagement zu machen und auch kollaborativ mit dem ganzen Team zusammenzuarbeiten. Finde ich super.
Ja, also ich nutze fast täglich Asana. Mit den KI-Möglichkeiten hilft es mir einfach ungemein, auch meinen Tag zu strukturieren. Da fällt immer so viel an und von 10 Sachen vergesse ich 8. Mit Asana passiert das nicht so schnell. Und was ich absolut nicht mehr wegdenken kann, ist tatsächlich ChatGPT. Also ist so fast so ein bisschen random die Antwort, aber ja, man gewöhnt sich einfach dran, das immer weiter zu nutzen.
Okay, also ich höre ganz stark raus, es geht um das Thema Selbstmanagement, ja, für KI-Tools und auch das Thema Kollaboration. Das ist ja auch ein sehr wichtiges Thema, was uns im Eastside Fab und in unserem Projekt umhertreibt. Jetzt haben wir heute das Thema Technologietransfer in die öffentliche Verwaltung. Wir haben erst vor 2 Wochen von unserer Ministerpräsidentin Anke Rehlinger ein Statement in der Öffentlichkeit erfahren, in der Presse, zum Thema Strukturwandel. Das Thema digitale Transformation treibt uns ja im Saarland sehr stark an. Und die Message war in dem Kontext, dass auch die Verwaltung Digitalisierung mehr nutzen soll, um in Zukunft auch Dienstleister der Bürgerinnen und Bürger zu werden und sich so auch zu verstehen, um einfacher, transparenter und auch digitaler das Verwaltungssystem zu strukturieren, den Staat zu modernisieren. Und in dem Kontext hat die Ministerpräsidentin auch ganz klar kommuniziert, dass sie das Saarland momentan im Digitalisierungsrückstand empfindet. Und ja, da ist es für mich natürlich ganz spannend zu erfahren, wie seht ihr das Thema Digitalisierung im Saarland und wie steht ihr zu dem Thema Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung?
Ja, also wenn man so bundesweit guckt, sind wir, glaube ich, im Bund und in allen 16 Ländern und in allen Kommunen irgendwo im Rückstand, was Digitalisierung angeht. Wir haben das während der Corona-Pandemie auch schmerzlich gesehen. Das war im Bildungsbereich so, das war in der öffentlichen Verwaltung so, in den Gesundheitsämtern. Wir hatten große Mühe, dann auch wirklich gemeinsam die Krise zu bewältigen mit einer digitalen Zusammenarbeit. Das gab dann einen guten Schub während Corona. Und da ging vieles auch, was vorher nicht so ging. Und man hat auch gesehen, dass es tatsächlich funktioniert. Im Anschluss daran wurden auch nochmal sehr viele Bundesgelder im Rahmen der Konjunkturmittel zur Verfügung gestellt, was auch nochmal einen guten Push gegeben hat. Und den müssen wir jetzt weitertragen. Wenn uns das gelingt, dann, glaube ich, können wir den Rückstand einholen. Aber gleichzeitig, Sebastian hat ja eben ein paar technologische Entwicklungen wie ChatGPT genannt, entwickelt sich die Technologie natürlich auch weiter. Das heißt, auf der einen Seite kommt es einem dann vielleicht entgegen, weil man vielleicht teilweise direkt in die Cloud gehen kann, schon mal einen Sprung, schon was überspringen kann an technologischer Entwicklung, die man verpasst hat. Auf der anderen Seite muss man gucken, dass man halt überhaupt noch hinterherkommt. Und das ist die große Herausforderung. Aber ich sehe da vor allem auch sehr, sehr viele Chancen, wenn man sie dann nutzt.
Ja, also dem will ich mich anschließen. Ich sehe es ganz genauso. Wir sind aktuell noch hinten dran, ganz klar. Aber das ist für uns auch einfach eine Chance, weil andere schon viel entwickelt haben. Und es geht ja auch ganz oft, wenn man sich das OZG betrachtet oder generell technische Entwicklung im GovTech-Bereich, nach dem Prinzip einer für alle. Und so können wir wirklich schon profitieren von anderen. Wir müssen halt nur schauen, dass unsere Strukturen das Ganze tatsächlich auch zulassen. Technik zu bauen, sie zu implementieren, das ist eine Sache. Dort hängen wir noch ein Stück zurück, das können wir mit Sicherheit aufholen. Aber hinten dran hängt auch ganz viel kulturelle Transformation und ganz viel Organisation. Und da kann man halt nicht auf Knopfdruck umstellen. Das kann ich nicht einfach bauen, sondern das muss wachsen. Und da sehe ich momentan auch noch so einen kleinen Nachholbedarf neben der Technik.
Nadine, jetzt hast du als Co-Autorin das Buch Neustart 2020 veröffentlicht. Und viele dieser Dinge, die ihr jetzt angesprochen habt, die auch in der Pressemitteilung unserer Ministerpräsidentin angesprochen worden sind, Verwaltungsmodernisierung, ja, wir brauchen einen Kulturwandel in der öffentlichen Verwaltung, sind Dinge, die ihr damals schon mit eingebracht habt in dieses Werk. Und wie beurteilst du oder wie bewertest du den Fortschritt 2020? Wir haben heute 2024, 4 Jahre, das ist schon eigentlich eine lange Zeit. Wie beurteilst du den Fortschritt?
Ja, in manchen Bereichen gab es einen Fortschritt. Also zum Beispiel Onlinezugangsgesetz wurde ja gerade schon erwähnt, dass ein sehr viele Gelder reingeflossen, dieses Einer-für-alle-Prinzip wurde etabliert, da gab es schon einen Push. Was wir auch drin haben, was wirklich das A und O für eine digitalisierte Verwaltung ist, ist die Registermodernisierung, denn bisher liegen halt die Daten zerstreut in über 200 Registern in den einzelnen Kommunen, die nicht miteinander sprechen können. Und wie will ich denn einen Datentransfer machen, wenn es keine wenn die Register nicht miteinander verbunden sind? Das Ziel muss ja sein, dass nicht, wie es heute der Fall ist, ich als Bürgerin und Bürger oder auch als Unternehmer immer wieder die gleichen Daten eingeben muss, wo ich denke, mein Gott, die Verwaltung hat's doch, und wenn nicht die, dann hat's doch eine andere Behörde. Warum kann ich nicht sagen, liebe Kommune, nimmt ihr die Daten vom Finanzamt oder wo auch immer? Das ist das Ziel, und das geht aber nur, wenn die Register digitalisiert und modernisiert sind, und das haben wir unter anderem durch Neustart auch angeschoben. Da wurde dann noch das Gesetz damals im letzten Jahr der Legislaturperiode gemacht. Und das wird jetzt auch umgesetzt. Nach meinem Verständnis könnte das ein bisschen schneller gehen, weil es eben das Herzstück der Verwaltungsdigitalisierung ist. Aber das ist so ein Punkt, der umgesetzt wurde. Wenn du das ganz Große ansprichst, also Kulturwandel, neue Art der Personalgewinnung, neue Art Gesetze zu machen, Zusammenarbeit zwischen den Behörden, dann haben wir da noch einen guten Schritt zu gehen. Da stand in dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung eigentlich sehr, sehr viel Gutes drin. Aber es gab nicht so den einen Treiber, der das auch wirklich gepusht hat. Deshalb ist da noch ein Stück zu gehen, und das ist auf jeden Fall, nach wie vor bleibt das auf der Agenda und ist natürlich wichtiger denn je.
Jetzt erinnere ich mich an ein Event, was wir Ende April im Eastside Fab hatten, und der Verband der jungen Unternehmer war mit zu Gast, und da kam ganz klar raus das Thema Bürokratieabbau, der gewünscht ist. Ja, jetzt haben wir ein kleines Funfact so nebenbei: Wenn man jetzt andere osteuropäischen Staaten wie zum Beispiel Estland nimmt, ja, 99% Digitalisierung in der Verwaltung. Ja, dort meldet man innerhalb eines Tages ein Unternehmen an. Davon sind wir in Deutschland ja noch sehr weit entfernt. Wie seht ihr das Ganze zum Thema OZG? Mit welchen Themen sollten wir uns in Zukunft beschäftigen? Viele Dinge sind noch nicht umgesetzt. Und was sind eigentlich die Haupttreiber oder die Hauptthemen, auf die wir jetzt setzen sollten?
Ja, also das Thema OZG ist mit Sicherheit ein super wichtiges, wie Nadine eben auch gesagt hat, wurde über die Corona-Pandemie auch schon ein gutes Stück gepusht. Wir müssen da bei diesem Thema OZG nur wirklich aufpassen. OZG fokussiert den Bürger erstmal. Da endet die Digitalisierung irgendwo an der Haustür der Verwaltung. Und dort müssen wir einfach noch ein gutes Stück weiterdenken. Wir haben an der Haustür immer noch das Problem der Binnendigitalisierung. Wir sagen immer, wir haben zu wenig Personal in der Verwaltung. Ich glaube, stimmt nicht. Ich glaube, unsere Prozesse sind ganz einfach schlecht. Und dort müssen wir übers OZG hinausdenken und noch ein Stück weitermachen. Jetzt bin ich aber auch Unternehmer, und ich muss mich schon manchmal fragen, wenn mich Behörden nach gewissen Dokumenten anfragen und nach gewissen Zahlen, die sie mir selbst vor einem Jahr ausgestellt haben, wo ich denke, warum muss ich das jetzt nochmal einscannen und euch schicken? Ihr habt das doch. Also das kann man schon wirklich schwer erklären. Und wenn ich mir die Unternehmerlandschaft in Deutschland anschaue, haben wir einfach einen ganz starken Fokus auf KMUs. Das ist die Stütze unserer Wirtschaft, unserer Unternehmerlandschaft. Und ich kann schon verstehen, dass manche dort verzweifeln tatsächlich an dem, was Behörden dort von welchen verlangen und gerade wenn es in den Startup-Bereich geht. Man kann sich nicht wirklich auf sein Business konzentrieren, sondern hat so viele Behördengänge und die sind so müßig teilweise, dass der Staat es schon manchmal schwer macht.
Und die Unternehmen sind ja auch die Power-User der Verwaltung. Ne? Man denkt immer an den Bürger, aber es sind vor allem die Unternehmen, die einfach die Behördenkontakte haben. Und wenn man Wirtschaftsförderung machen kann, will und Bürokratie abbauen, dann muss man eigentlich ganz oben an die Verwaltungsdigitalisierung und Modernisierung denken. Deshalb ist das ja auch eigentlich ganz, ganz clever, dass auch im Saarland die CIO im Wirtschaftsministerium ist, dass könnte ja auch den Blick darauf ändern, dass es wirklich auch um eine Wirtschaftsförderung geht und eben nicht nur, was ja auch wichtig ist, um den Bürger, aber auch beim Bürger ist es wichtig, denn es hat ja auch was mit Zufriedenheit der Menschen zu tun und ob sie an einen funktionierenden Staat glauben. Und wenn es dann doch zu kompliziert und zu schwierig wird, dann stellt man auch das in Frage, wobei ich da die saarländischen Kommunen jetzt auch in Schutz nehmen würde. Also ich habe jetzt in Tholey überhaupt gar kein Problem, meine Behördengänge zu machen, im Gegenteil. Aber in Berlin, da scheitere ich schon an einem Anwohnerparkausweis.
Kann ich genauso unterstreichen. Ich bin jetzt vor kurzem nach Saarbrücken umgezogen und das funktioniert schon. Es funktioniert auch wirklich immer besser. Und ich finde, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. An einen funktionierenden Staat zu glauben von Seiten des Bürgers ist einfach ganz wichtig. Wir haben es in der Corona-Pandemie erlebt. Prozesse, die sehr starr sind, die nicht flexibel sind, die nicht auf solche Extremsituationen irgendwie reagieren können, das überfordert unsere Behörden und dadurch glaubt doch der Bürger irgendwann nicht mehr an den Staat, wenn er sagt, so man kann nur dieses Schema F durchfahren, alles was links und rechts davon ist, wird schon kompliziert. Und da müssen wir einfach an uns arbeiten. Digitalisierung und digitale Transformation trägt in dem Fall einfach ganz stark zur Demokratieresilienz bei.
Das stimmt in der Tat. Und das Thema Demokratieresilienz und vielleicht auch Partizipation in dem Prozess der Modernisierung der Verwaltung ist ja auch ein sehr großes Thema. Und ich würde jetzt mal behaupten, die Kommunalverwaltungen sind die Verwaltungen, Nadine, du hast es gerade angesprochen, die vielleicht die größte Bürgernähe haben, sowohl zu Privatpersonen als auch zu Unternehmensvertretern und Vertreterinnen. Wie nehmt ihr in dem Zusammenhang die Beteiligungsmöglichkeiten wahr von Unternehmen und von der Zivilgesellschaft?
Natürlich sehr unterschiedlich ausgestaltet, aber die Digitalisierung bietet da auch noch mal ganz viele neue Chancen, auch mehr Beteiligung zu schaffen. Ich habe mich mal länger unterhalten mit einem in Nordrhein-Westfalen gibt es ja noch mal was unterm Land, so Regierungsbezirke heißt das, die auch für die Planung zuständig sind. Und in dem Regierungsbezirk ging es um Braunkohleabbau und ein großes Beteiligungsverfahren wurde gestartet, mitten in Corona. Und die mussten es dann digital machen und die haben es auch gut umgesetzt. Das Ende vom Lied war, dass sich mehr Leute beteiligt haben, dass die Eingaben viel besser, viel qualifizierter waren, dass die Zufriedenheit mit dem kompletten Prozess viel besser war als im analogen Prozess. Und daran sieht man, dass wenn sowas gut gemacht ist, dass es dann auch einen Mehrwert für alle schafft, für die Verwaltung, weil sie bessere Eingaben bekommt, für die beteiligten Bürgerinnen und Unternehmen, weil sie sich niedrigschwellig beteiligen können. Und da bietet die Digitalisierung natürlich ganz viele Chancen.
Mhm. Welche Themen seht ihr vorrangig in dem Bereich? Also wir können gemeinsame Lösungsansätze entwickeln und haben vielleicht auch Formate wie zum Beispiel Hackathon-Formate, wo wir auch nochmal einen Teil zumindest der Zivilgesellschaft mit einbinden können in Form von Studierenden, aber auch von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich nenne jetzt mal den Quadrupol-Health-Hackathon, den wir durchgeführt haben Ende Dezember. Da waren Studierende, Menschen aus der Pflege, ja, aus dem Medizinbereich mit involviert. Es waren IT-Programmierer, Entwickler mit involviert. Ja, es natürlich sind wir auch alle Bürgerinnen und Bürger an der Stelle. Also man sieht das Ganze ja aus mehreren Perspektiven. Sind das Formate, die Anreize schaffen können? Oder wo können wir vielleicht auch andere Menschen, ich denke jetzt vielleicht auch an das Thema Inklusion, digitale Teilhabe, wie können wir Menschen vielleicht noch besser abholen?
Nadine hat es eben treffend gesagt, wenn die Lösung gut gemacht ist, da muss man sich fragen, was heißt denn gut gemacht? Wir brauchen bei allen Lösungen, die der Staat entwickelt, auch eine ganz starke Nutzerzentrierung. Was in der Wirtschaft gang und gäbe ist, dass man sich einfach die Zielgruppe anschaut und für die Zielgruppe entwickelt, das sehe ich jetzt nicht bei allen staatlichen Lösungen, sondern das ist ja kein Selbstzweck, den wir machen. Wir entwickeln für Bürgerinnen und Bürger und dort gehört auch so ein gewisser inklusiver Gedanke einfach dazu. Wir könnten beispielsweise einen Digitalisierungsbeirat schaffen, die einfach sich regelmäßig diese Lösungen anschauen und wirklich auch mal, dass wir uns selbstkritisch hinterfragen, was machen wir? Ist das denn überhaupt nutzbar oder geht das nicht so ein bisschen am Ziel manchmal vorbei?
Mhm. Nadine, willst du noch was ergänzen?
Ja, also ist eine gute Idee, aber Hackathon allein ist ja schon viel partizipativer und inklusiver als die Innovationsprozesse, die wir normalerweise machen. Normalerweise ist es ja so, wir sehen, Politik sieht, wir haben ein Problem, sagen wir brauchen eine Lösung, sagen wir der Verwaltung, such mal eine Lösung, dann überlegen die sich was, dann machen sie eine Ausschreibung und dann gucken wir mal am Markt, wer genau das, was die Verwaltung sich jetzt überlegt hat und was in der Ausschreibung geht, dann am besten umsetzt zum besten Preis auch noch. So, und das neue Denken, was ja auch durch Digitalisierung möglich ist, ist ja, Politik sieht, wir haben ein Problem und sagt der Verwaltung, wir müssen mal gucken, wie wir das Problem lösen. Und dann versucht man zum Beispiel in einem Hackathon, in einem gemeinsamen Prozess von Staat, Verwaltung, Zivilgesellschaft, Unternehmen, Start-ups, Akteuren, die nahe dran sind, auch sowohl am Problem wie auch an der Lösung, gemeinsam die beste Lösung zu entwickeln. Und das hat in der Corona-Krise ja super funktioniert mit auch großen bundesweiten Hackathons. Es waren die größten Hackathons weltweit, die in Deutschland gemacht worden sind. Also es geht ja manchmal, wie versus Virus und Update Deutschland. Und die Lösungen, die damals entwickelt worden sind, die gibt's heute noch. Und das ist total toll. Und ich war da auch selbst dabei und war fasziniert, wie das gelingen kann, dass irgendwie 10.000 Leute an 100 Probleme gleichzeitig arbeiten und am Ende was rauskommt. Und was rauskommt, als besser ist, als hätten wir es ganz klassisch gemacht. Und in der Not geboren, gezeigt, dass es funktioniert, das sollten wir in die Zukunft tragen und dann aber auch den nächsten Schritt gehen und überlegen, wie können denn die Lösungen, die so entwickelt worden sind, dann auch in die klassischen Systeme, in die Wohlfahrtspflege, in unser Sozialsystem, in die Kommunen dann auch implementiert werden. Das ist jetzt der nächste Schritt, aber dass sowas funktioniert und dass das auch eine neue Art des Wirksamwerdens des Einzelnen ist und auch nochmal gegen Politikverdrossenheit wirkt, weil man an der Lösung mitarbeiten kann, das finde ich total toll und total faszinierend und auch viel besser als vieles, was wir so an Pseudo-Bürgerbeteiligung in der Vergangenheit oft gesehen haben.
Ja, das stimmt. Und ich beobachte auch, dass die öffentliche Verwaltung dort ein Stück weit mutiger wird. Also wir sind immer noch so ein bisschen in einer eigenen Blase, das ist aber auch systemimmanent, aber wir öffnen uns auch immer mehr. Und das sieht man auch, dass jetzt das Wirtschaftsministerium im Saarland, was einfach mal auch für die Digitalisierung verantwortlich zeichnet, gewisse Institutionen unterstützt, die auch ganz gezielt für den öffentlichen Sektor sind und uns auch mal wirklich da rausholen, uns mit der Wirtschaft, mit Hochschulen zusammenbringen, dass wir uns auch dort ein Stück weit öffnen. Und das sieht man immer mehr.
Genau, das hat die Anke Rehlinger ja unter anderem auch in ihrem Statement geäußert, dass sie gesagt hat, wer das Land modernisieren will, darf vor der Landesverwaltung auch nicht Halt machen. Ja, es braucht schlankere Verfahren und Prozesse, um auch unter anderem attraktiver für Fachkräfte zu werden. Ich meine, da steckt ganz, ganz viel drin in diesem Statement. Wen nehmt ihr vielleicht in unserer Region wahr als Innovationstreiber, der dabei unterstützen kann? Ja, also es gibt ja natürlich, die Verwaltung hat ja mit Sicherheit auch eigene, ich sage jetzt mal Kräfte, ja, die vielleicht proaktiv auf das Thema Innovation wirken, ja, oder es werden Strategiepapiere wie eine Innovationsstrategie des Saarlandes verfasst, in der mit Sicherheit auch eine Marschroute festgelegt ist, Handlungsfelder festgelegt sind, aber wer sind die Akteure, die bei der Umsetzung aktiv werden? Wen seht ihr auch gerade hier mit Bezug auf das Saarland und vielleicht auch aus Berlin wahrnehmend?
Also auf Bundesebene haben wir erstmal den GovTech Campus. Aber wir sehen mittlerweile vergleichbare Formate auch im Saarland. Und auch dort öffnen wir uns wirklich immer mehr. Es ist ganz wichtig, dass wir dieses Commitment der Landesregierung haben. Und auch, dass das Wirtschaftsministerium dort jetzt einen Fokus hat. Es ist aber auch, glaube ich, genauso wichtig, dass wir gewisse Akteure haben, die zwar dort andocken, aber jetzt nicht so direkt in diesem System sind. Das sehen wir bundesweit. Sei das jetzt in Heidelberg mit dem KI-Campus, sei das der Innovation Hub 110 in Frankfurt, also sehr politik- und verwaltungsnah, aber doch ein Stück außerhalb. Und ein Stück weit hat es auch das European Digital Innovation Hub gebracht, was einfach genau diese Akteure, die wir eben schon genannt haben, an einem Ort zusammenbringt.
Ja, so der Ökosystemgedanke, der einfach funktionieren muss, damit alles ineinander greift. Wir haben ja eine ganz tolle Wissenschaftsszene, wir haben das DFKI, wir haben tolle Institute an der Hochschule, und damit meine ich jetzt auch nicht nur die IT-Spezialisten, sondern ja auch quer durch andere Fachbereiche, sowohl an der Uni als auch an der HTW, an den kleineren Hochschulen, also eine super wissenschaftliche Kompetenz. Wir haben im Saarland, was fast kein Bundesland in der Art und Weise hat, eine unglaublich aktive Zivilgesellschaft. Wir sind ja einfach gewohnt, dass wir uns engagieren, und warum nicht in dem Bereich? Und wir haben die Akteure, sei es der EgoSaar, die Kommunen, die wirklich auch vorangehen. Das ist wirklich toll. Dann eben Initiativen wie die AHA und, ne, also, aber das muss irgendwie zusammengebracht werden, damit es auch gemeinsam nach vorne gehen kann. Und dann ist es total wichtig, wir sind halt nur 1 Million. Und wir sind das kleine Saarland, was sehr selbstwirksam werden kann, aber wir müssen uns mit den anderen verknüpfen. Und Sebastian hat ja eben schon gesagt, viele Lösungen wurden auch schon deutschlandweit entwickelt. Wir müssen im Saarland nicht das Rad überall neu erfinden. Wir müssen nur Strukturen schaffen, die es ermöglichen, dass wir das, was anderswo entwickelt wurde, schnell und einfach in unsere Strukturen implementieren können. Und das ist natürlich eine politische Führungsaufgabe. Deshalb braucht Verwaltungsdigitalisierung auch immer ein starkes Commitment von oben, dass es pusht, und das muss einfach da sein, sonst funktioniert es nicht. Und dann brauchen wir auch die Verknüpfung mit dem Bund. Der GovTech Campus, den gibt es jetzt seit, es war noch der letzte Haushalt, den ich mitverantworten konnte, wo wir die erste Finanzierung mit reingeschrieben haben. Seitdem hat er sich super entwickelt. Fast alle Länder sind mittlerweile beigetreten. Das Saarland fehlt noch, deshalb ist es total wichtig, dass auch die letzten Länder da jetzt noch dazukommen. Und dann, wenn dann der Bund und 16 Länder und die Öffnung für die Kommunen da ist, ist es eine tolle Plattform, was die verschiedenen föderalen Ebenen mit der GovTech-Szene verknüpft. Und daraus kann sehr viel Positives entstehen.
Genau. Du hast jetzt gerade erwähnt, das Thema politisches Commitment, ja, und auch das ist von Seiten des saarländischen Wirtschaftsministeriums, also für Wirtschaft und Digitalisierung, auch gegeben durch die Initialisierung auch unseres Projektes, das European Digital Innovation Hub des Saarlandes. Du hast die Wissenschaftsexpertise genannt an unserem Standort und auch in unserem Konsortium, was aus 5 Konsortialpartnern besteht, dem Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik, SARIS, Eastside Fab und auch einem August-Wilhelm-Scheer-Institut und einem deutschen Forschungsinstitut für künstliche Intelligenz, dem DFKI, haben wir alle Dinge, die es braucht, um das Thema auch weiter voranzutreiben. Und jetzt sind wir als Innovation Hub nicht nur dafür zuständig, für das Thema Wirtschaft, also für kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen, sondern auch Startups und insbesondere die öffentliche Verwaltung. Und Sebastian, da haben wir uns ja relativ zeitnah kennengelernt, kurz nach Eröffnung unseres Projektes, und haben sehr schnell Synergieeffekte erkannt. Also deine Arbeit aus der kleinen Public Advisory heraus mit den Startup-Unternehmen, und ich denke, da können wir auch das CISPA an der Stelle nochmal nennen, die sehr, sehr aktiv sind in diesem Bereich und sehr viele Startups herauskommen, die auch in den Public-Sektor strahlen. Wie nimmst du das Ganze wahr? Und vielleicht kannst du unsere Story, was hinter unserem lokalen GovTech-Netzwerk steht, auch nochmal in deine Worte fassen, wie du es wahrnimmst.
Ja, klar, gerne. Also erstmal, was mache ich mit der kleinen Public Advisory und welchen Mehrwert bringt das aus unserer Sicht? Wir können als Public Sector unfassbar von der Startup-Szene profitieren. Wir haben eine sehr, sehr starke Startup-Szene im Saarland, gerade wenn es um die Themen künstliche Intelligenz und Cybersecurity geht. gerade bei Ausschreibungen in der öffentlichen Verwaltung landet man doch immer wieder bei den gleichen großen Namen. Die haben etablierte Lösungen, das hilft uns auch in der Regel weiter. Aber ich bin ein ganz großer Freund davon, auch kleinen Unternehmen einfach mal die Chance zu geben, eine neue Denke reinzukriegen, neue Denkansätze reinzukriegen. Davon profitieren wir auch. Jetzt sind wir als Public Sector nicht immer so ganz gut darin, auch junge Unternehmen zu beauftragen. Dort gibt es Möglichkeiten, die werden nicht immer ausgeschöpft, aber auch das sehe ich immer mehr. Und wir als Klein Public Advisory versuchen auch dort einfach den Link herzustellen, indem wir Startups zeigen, wie sie auf diesen Markt draufkommen und vielleicht dem Public Sector auch zeigen, wie sich eher Richtung Startups bewegen. Was Ähnliches machen wir jetzt ja auch mit unserer Initiative, die wir letztes Jahr im Saarland gestartet haben. Das ist ein kleines GovTech-Netzwerk letztes Jahr im September, Oktober rum gestartet, wo wir einfach gesagt haben, hey, die Wege im Saarland sind kurz. Wir haben Spitzenforschung, wir haben alles quasi auf einer Straße im Saarland. Warum reden wir nicht miteinander? Es kann eigentlich so einfach sein. Es braucht nur jemanden, der die Leute auch zusammenbringt und es moderiert. Und genau das machen wir jetzt. Wir sehen, dass Netzwerk wächst, es schließen sich immer mehr Kommunen an, immer mehr Ministerien schließen sich an, es sind immer mehr Startups da, aber auch etablierte Unternehmen. Und wir merken, ups, wir haben doch alle irgendwie die gleichen Probleme und es gibt sogar Lösungen, die sind direkt vor der Haustür. Ja, und das sind einfach Synergieeffekte, auf die müssen wir setzen, auch als Saarland. Das ist unser Standortvorteil.
Genau, das empfinde ich auch als großen Vorteil und als großes Kompliment eigentlich mit den Netzwerktreffen, die wir initiiert haben, dass je weiter wir voranschreiten und wir haben immer auch thematische Schwerpunkte, die wir nochmal setzen, dass Menschen sich schon untereinander auf diesem Netzwerktreffen verabreden, ja, um sich halt informell auch auszutauschen über die unterschiedlichen Ebenen hinweg, ob jetzt kommunal, Landesverwaltung, auch die unterschiedlichen Ressorts und wir immer wieder die Möglichkeit sehen und auch nutzen können, um innovative Startup-Unternehmen mit reinzubringen oder auch innovative bereits bestehende IT-Dienstleister, die schon auch gewachsen sind und auch vielleicht überregional mit anderen Verwaltungen, das ist das, was wir wahrnehmen, zusammenarbeiten, aber es dann im Saarland keinen einzigen Kunden gibt. Nadine, vielleicht kannst du aus deiner Perspektive, ich meine, du hast jetzt auch immer noch mal den Perspektivwechsel, du bist lokal sehr vernetzt im Saarland, aber natürlich auch in Berlin. Was wäre dein Ratschlag an Unternehmen, Jungunternehmen, die mit der öffentlichen Verwaltung in Kontakt treten wollen? How to do it?
Ja, wahrscheinlich gibt's da nicht das eine Patentrezept, was dann bei allem und allem funktioniert. Deshalb haben wir ja bei Neustadt auch die Idee sozusagen eines App-Stores für die Verwaltung, also eine Plattform, wo die ganzen Lösungen dann auch sichtbar werden und ich mir eben als Kommune X angucken kann, ah, guck mal, Kommune Y hat ein ähnliches Problem wie ich und hat da eine Lösung gefunden, die passt bei mir vielleicht auch. Das ist aber auch etwas, was dieser GovTech Campus in Berlin eben leisten soll. Deshalb auch so wichtig, dass da alle mit dabei sind. Und da ist ja auch übrigens ein Saarländer im Vorstand mit dabei in der Geschäftsführung mit Amar Alcazar. Also da müssen wir auch so ein bisschen unser saarländischen Patriotismus nutzen, um da auch für die eigenen Lösungen zu werben. Und die gibt's eben auch im Saarland. Also wir haben im Bereich GovTech, im Bereich EduTech, also im Bildungsbereich beispielsweise, da haben wir wirklich tolle Lösungen. Und ja, würde ich mir wünschen, dass die in der ganzen Republik, aber dann eben auch im Saarland genutzt werden. Und umgekehrt, dass wir als Saarländer eben von dem, was sonst wo entwickelt wird, auch profitieren können. Wir setzen zum Beispiel im Saarland ja schon seit vielen Jahren die Politeia-Lösungen ein. Das ist ein GovTech-Startup aus Berlin, was total durch die Decke geht. Und im Saarland, die saarländischen Kommunen, gehören zu den ersten Nutzern dieser Software und sind da auch vorne mit dabei. Und ja, es hat, glaube ich, den Kommunen sehr viel gebracht, aber dem Startup Politeia damals hat es eben auch viel gebracht, dass die Saarländer so mutig waren, zu sagen, wir sind jetzt mal die First Mover, wir nutzen das jetzt mal und wir werden Kunde. Und da man guckt ja immer auf die Sachen, die nicht funktionieren. Ich finde, das ist dann immer ein Beispiel, was sehr gut funktioniert hat und was einen Mehrwert für alle Seiten geschaffen hat.
Eine kleine Erfolgsgeschichte im Bereich GovTech. Und auch der GovTech Campus wird etwas sein, was wir regional auch weiter verfolgen werden und auch der Anschluss an dieses Netzwerk, sodass wir auch Verwaltungsmitarbeitende hier aus dem Saarland in die Priorisierung und auch in die Nutzungsmöglichkeit, die der GovTech Campus Deutschland schafft, auch mit einbringen können und wie auch unsere Expertise, unsere wissenschaftliche Expertise und auch, ich glaube, unser Innovationspotenzial, das wir im Saarland durchaus haben, an innovativen Lösungen mitzuarbeiten. Und im Eastside Fab sind wir es jetzt gewohnt, das Thema Innovation auch täglich zu bespielen und auch in kleinen Innovationsprojekten schon die unterschiedlichen interdisziplinären Akteure zusammenzubringen. Du hast den Bildungssektor angesprochen. Da haben wir schon viele Lösungen auch bauen dürfen, ja, erste Mockups und App-Entwicklungen bauen dürfen. Und so haben wir jetzt auch ein erstes Digitalisierungsprojekt oder Innovationsprojekt, was in die Digitalisierungswelt der öffentlichen Verwaltung reinstrahlt zum Thema Low-Code. Und wir sind in sehr kontroversem und konstruktivem Austausch mit allen Akteuren. Aber eins finde ich, was ganz besonders ist, man merkt, dass alle an einem Strang ziehen. Also ist diese Möglichkeit, die Kräfte zu bündeln und gemeinsam an Dingen zu arbeiten, kommt doch immer mehr in den Vordergrund und auch das Verständnis dafür. Oder? Sebastian, du kannst es vielleicht auch nochmal mit beurteilen, weil du auch mit involviert bist.
Ich sehe es ganz genauso. Also wie ich eben schon gesagt habe, wir werden mutiger, wir öffnen uns immer mehr und wir befassen uns mit den Themen. Der erste Schritt ist, dass wir jetzt darüber reden, auch kontrovers diskutieren. Es ist schon mal schön, dass sich niemand mehr verschließt gegen diese Lösungen. Und man merkt auch immer mehr, da ist auch eine gewisse Freude dabei. Also da ist jetzt nicht irgendwie ein Ministerium, was kommt und wir diskutieren jetzt, um was kaputt zu reden, sondern die wollen auch wirklich was gemeinsam entwickeln. Und klar, sie haben natürlich irgendwo die Rolle, auch so diese Governance zu bilden und zu schauen, was gibt's links und rechts, vollkommen richtig. Aber sie sind halt auch alle wirklich committed zu diesem Vorhaben. Das ist wirklich schön zu sehen. Und ich glaube, das wird auch immer mehr kommen. Das wird sich mit Sicherheit durchsetzen.
Das Thema digitale Bildung und der Bildungssektor sind ja Dinge, mit denen du dich auch in Berlin mitunter beschäftigst. Ich nehme jetzt aus dem EDIH Saarland mit. Wir stehen auch mit vielen Schulen und auch mit dem Bildungsministerium, mit unterschiedlichen Akteuren, mit dem Bildungscampus, Schule Wirtschaft in Kontakt und versuchen immer wieder gemeinsame Formate auch zu etablieren oder uns gegenseitig zu unterstützen, was sehr positiv wahrgenommen wird. Und was ich gerade erlebe, ist eine unglaubliche Neugier und auch Interesse seitens der Lehrkräfte, sich auf neue digitale Medien einzulassen. Wie beurteilst du das aus deiner Brille in Berlin?
Ja, wir haben total tolle Akteure, die auch bundesweit bekannt sind. Also von der Uni Professor Julia Knopf mit ihren Lösungen sowohl für die Lehrkräfte als auch für die Weiterbildung oder auch beim Thema am Nachmittag Mädels fürs Coden zu begeistern. Das sind drei total wichtige Ansatzpunkte. Das ist ein saarländischer Player, super erfolgreich. Super. Und sie ist ja auch nicht die einzige, sondern wir haben noch mehr Lösungen im Bereich Bildung. Also das könnten wir auch wirklich zum Alleinstellungsmerkmal im Saarland machen. Zu sagen, wir sind da diejenigen, die gute Lösungen auch entwickeln. Nicht so ein Klim-Bim-Bim-Bamborium, was irgendwie fancy ist, aber alle zur Weißglut treibt, sondern Lösungen, die dann auch wirklich den Lehrern helfen, sie entlasten, die den Schülern helfen, besser zu werden. Und da haben wir sehr, sehr viel Potenzial. Das können wir noch stärker nutzen.
Ich habe so eine kleine Love-Story, an der ich euch gerne teilhaben lassen würde, weil es ist so ein kleines, so eine kleine Herzensgeschichte. Es geht um einen Schüler, der mittlerweile heute 16 Jahre alt ist, gerade auf einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem Bildungscampus und Schule Wirtschaft im Rahmen einer KI-Fortbildung für Lehrkräfte quasi sein selbst entwickeltes Produkt gepitcht hat. Der Schüler ist jetzt heute, wie gesagt, 16 Jahre alt. Vor 2 Jahren hat er seinen Mentor, der hier auch aus der lokalen Startup-Szene an der Universität ist, auf dem Saar-Hackathon, einem wichtigen Format, kennengelernt, wo natürlich auch immer Junior-Hackathons mitunter durchgeführt werden von lokalen Vereinen und Institutionen. Und er hat eine Plattform entwickelt, die nennt sich Spina, ja, eine neue digitale Plattform von Schülern entwickelt für Schüler, indem er zum Beispiel Tafelbilder fotografiert und das in unterschiedliche Formate übertragen kann. Ja, also in Podcast-Formate, ja, in Kachelformate zum Ausdrucken, auf Karteikarten, wie auch immer, je nachdem. Und das war die Pain, ja, als Schüler zu sagen, okay, wir alle sind unterschiedliche Lerntypen. Ja, das hat so ganz viel glitzernden Augen bei den Lehrkräften geführt und ist auch wirklich auf sehr großes Interesse gestoßen. Die ersten Pilotschulen werden jetzt gesucht. Wie könnt ihr das zum Beispiel auf die öffentliche Verwaltung übertragen? Weil auch dort haben wir mit Sicherheit unterschiedliche Typen, ja, die als Mitarbeitende unterwegs sind, unterschiedliche Typen, die in Führungsrollen unterwegs sind. Was bedarf es dann da, wenn wir an eine Plattform denken von Verwaltungsmitarbeitenden für Verwaltungsmitarbeitende? Was kommt euch in den Sinn?
Das ist eine spannende Frage. Ich war jetzt so gefangen von deiner Geschichte.
Ja.
Also der erste Gedanke, der mir jetzt während der Geschichte kam, wie können wir den halten im Saarland? Das ist genau. Das Wichtigste. Wie können wir Talente finden, fördern und sie dann auch halten? Das ist ja auch nicht so einfach in der IT-Szene. Ja. Aber ich gebe dir recht, wir haben ganz viele verschiedene Typen in der Verwaltung. Mhm. Ich habe es eben schon gesagt, die auch alle so langsam in dieselbe Richtung ziehen und innovativ sind. Und irgendwie müssen wir es schaffen, die auch alle mit abzuholen und auch jedem seinen Platz zu lassen. Und da sehe ich auch noch so einen aktuellen Punkt in der Verwaltung. Wir haben so gewisse Einheitslaufbahnen, kommt alles so ein bisschen aus der gleichen Richtung raus. Wir müssen dort auch einfach Platz machen für andere Typen, die vielleicht mal ein bisschen links und rechts vom Weg gehen, aber immer noch das Ziel vor Augen haben. Und wenn wir das schaffen, ich weiß, geht es nicht ganz auf deine Frage, der Gedanke, der mir jetzt kam. Ich glaube, das wird uns auch einfach ganz brutal weiterhelfen.
Eigentlich bringt es mich wieder auf einen neuen Gedanken. Das ist ja so schön in so einem dynamischen Gespräch, was entstehen kann. Weil die Typen, die einfach links und rechts denken, du bist ja zum Beispiel so ein Typ, der sehr über den Tellerrand hinausschaut, sich sehr viel informiert, natürlich auch mit den unterschiedlichen Tätigkeiten sehr versatil aufgestellt ist. Und wir haben im EDIH auch schon zusammengearbeitet aus deiner Verwaltungsbrille heraus mit Mitarbeitenden aus deinem Bereich und wie habt ihr das wahrgenommen? Also am Anfang waren wir ehrlich gesagt vom Team auch ein bisschen aufgeregt. Okay, jetzt kommt das Innenministerium und wir machen einen internen Workshop. Und das sind solche Formate, die ich ehrlich gesagt in meiner eigenen Zeit bei der Landesverwaltung auch so ein bisschen vermisst habe. Diese Dynamik und diese offenen Formate. Ja, einfach mal nicht hinterm Computer sitzen, sondern sich agil mit agilen Methoden auseinandersetzen und mal in einem Raum bewegen. Also wie habt ihr das wahrgenommen von unserer Seite?
Also erstmal muss man wissen, ich glaube, ich habe fast 6 Monate an den Verantwortlichen irgendwie reden müssen, dass sie da rauskommen. Nee, das lag nicht an euch, das lag einfach an gewissen Prozessen, die wir einfach so standardmäßig durchlaufen. Wenn es heißt, wir machen einen Workshop, dann buchen wir bei uns einen Raum, der heißt noch Leitungskonferenz und da gehen wir dort rein und unterhalten uns. Und derjenige, der den höchsten Dienstrang hat, der fängt an zu sprechen und dann geht das so die Treppe runter am besten. Und wie gesagt, ich musste eine Zeit lang diskutieren, aber was wirklich schön war, so nach, weiß ich, 15, 30 Minuten, als wir bei euch in den Räumlichkeiten waren und die auch sich mal umgeschaut haben und gemerkt haben, wow, wie sieht das hier aus, alles ganz offen, hohe Decken, großer Raum, halt mal nicht die Leitungskonferenz, da sind auch alle immer lockerer geworden. Und als wir dann unseren ersten Workshop hinter uns hatten, haben wir es nochmal gemeinsam intern getroffen, haben es nochmal unterhalten, wie es alle fanden und es hat sich eigentlich gar nicht die Frage, ob wir es nochmal machen, sondern nur, wann wir nochmal zu euch dürfen. Also auch das sieht man, dass das Umfeld, in dem man sich bewegt, einfach schon ganz, ganz viel ausmacht. Und wenn die Leute rausgehen und auch mal mit einem anderen Mindset nochmal in Berührung kommen, in anderen Räumen sind, das macht unfassbar viel aus. Und deshalb sind solche Formate auch wie der GovTech Campus, wo Verwaltung auch mit Startups dann Tür an Tür sitzt oder auch in einem Raum, einfach Gold wert für die Verwaltung.
Ja, ist total wichtig. Haben wir in diesem Neustart-Projekt eben auch gemerkt. Also es fing ja nicht mit Neustart an, sondern das Ursprungsprojekt war ja, dass wir uns überlegt haben, Hashtag war Leben 2030. Wie wird sich die Welt in den nächsten 10, damals noch 12 Jahren entwickeln und wie, was wollen wir, was soll unser Impact darauf sein? Und dann haben wir, unsere Gruppe war aus der Fraktion kommend, aber total bunt zusammengemischt. Ich hatte die Aufgabe, das zu leiten und habe erstmal angefangen, mir bunt, also möglichst bunt die Leute zusammenzusuchen und die dann zu matchen mit Leuten von außerhalb, die gar nicht aus dem politischen Bereich kamen und teilweise sagen so, okay, und jetzt? Und dann war was eine wahnsinnige Erkenntnis war, dass jede Sitzung, die wir innerhalb der Räume des Bundestags gemacht haben, gescheitert ist. Ja. Und die Sitzungen, wo wir ein anderes Umfeld hatten, wo wir auch mal in anderen Tischgruppen saßen, in anderen Formationen, wo wir auch mal im Stehen gearbeitet haben, waren viel, viel produktiver. Und das ist so banal, es ist so wertvoll, ist die Erkenntnis. Und manchmal muss man mal raus und die Leute anders zusammenmischen und Hierarchien ganz bewusst abbauen und einen ganz neuen Input reinbekommen. Und dann entwickelt sich total viel. Man ist später überrascht, was alles entsteht.
Zum Abschluss würde ich gerne noch einen Vergleich ziehen aus dem Sport. Unser Bundestrainer Julian Nagelsmann hat nach dem EM aus ein Fazit gezogen und hat auch den Bogen gespannt aus dem Sport in die Gesellschaft in Deutschland mit dem Appell, etwas in den Alltag mitzunehmen. Und zwar der Appell, dass es gemeinsam einfach besser geht. Ja? Jetzt würde ich gerne die These mal aufstellen zum Thema GovTech im Saarland. Und zwar behaupte ich, wir haben doch fast alles an unserem Standort, was wir für den Digitalisierungsschub auch der saarländischen Verwaltung brauchen. Wie bewertet ihr die Voraussetzungen für den weiteren Ausbau vielleicht auch eines GovTech-Netzwerkes? Und ich würde euch bitten, dies zu beantworten, indem ihr den Satz vervollständigt, um die Digitalisierung unserer Verwaltung im Saarland voranzutreiben, bedarf es ...
Wir haben alles total richtig und wertvoll und so Netzwerke wie eures sind natürlich perfekt, um einfach das, was da ist, dann auch zum Glänzen zu bringen und wirksam werden zu lassen. Und was es dafür braucht, ist Mut.
Ja, was brauchen wir dazu? Einfach die notwendige Offenheit und auch den Mut, diese kurzen Wege, die wir haben, auch zu gehen. Wir haben eine hervorragende Startup-Szene, wir haben Spitzenforschung, wir haben das Commitment der Politik. Wir haben die notwendigen Netzwerke mittlerweile da und genau diesen Weg müssen wir einfach weitergehen, mit Mut und der notwendigen Offenheit.
Vielen Dank an euch. Ich freue mich, dass ihr heute bei mir zu Gast wart in dem ersten EDIH-Podcast des Saarlandes und herzlichen Dank. Und ich freue mich wahnsinnig, dann mutig die nächsten Schritte gehen und weitere innovative Lösungen hier aus dem Saarland heraus entwickeln. Vielen Dank an euch, Nadine und Sebastian.
Vielen Dank.
Eine Produktion von Go4Marketing.